Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, herzlich begrüße ich Sie zur heutigen Sendung Quellgrund. Heute über die große Heilige des vergangenen 20. Jahrhunderts, die heilige Theresia Benedicte Acruce, besser bekannt als die heilige Edith Stein, und ihre Suche nach der Wahrheit. Am Mikrofon begrüßt Sie Katja Hess von den Cruzadas de Santa Maria. Theresia, die vom Kreuz Gesegnete, das ist der Ordensname jener Frau, die ihren geistlichen Weg mit der Überzeugung begonnen hatte, dass es überhaupt keinen Gott gebe, wie es Johannes Paul II. In seiner Predigt zur Seligsprechung ausgedrückt hat. Ihr Leben war durchdrungen von der Suche nach der Wahrheit, die sie dann letztendlich doch in Gott selbst fand und in einem oft zitierten Satz so formulierte: Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Später kann sie auch bekennen: Meine Sehnsucht nach Wahrheit war ein einziges Gebet, ein herrliches Wort des Trostes für alle, die sich mit dem Gottesglauben schwer tun. Schon die Suche nach Wahrheit ist zutiefst ein Suchen nach Gott. Bei ihrer Seligsprechung erläuterte Johannes Paul II. Ihre Suche nach der Wahrheit wie folgt: Lange war sie eine Suchende. Ihr Geist wurde nicht müde, sich der Forschung zu widmen, und ihr Herz streckte sich nach Hoffnung aus. Voller Begeisterung legte sie den mühseligen Weg der Philosophie zurück. Dafür wurde sie schließlich belohnt. Sie eroberte die Wahrheit, oder besser gesagt, sie wurde von der Wahrheit erobert. Denn sie durfte entdecken, dass die Wahrheit einen Namen hat: Jesus Christus. Von diesem Augenblick an war das menschgewordene Wort ihr Ein und Alles. Gehen wir nun ihren Lebensweg näher nach, um ihre Suche nach der Wahrheit tiefer zu durchdringen. Edith Stein wird am 12. Oktober 1891 in Breslau als jüngstes Kind einer jüdischen Familie geboren. Der Ausgangspunkt für Ediths Suche nach der Wahrheit liegt wohl in einer Art von Innerlichkeit, die sie bereits in ihren Kinderjahren zeigte. Edith erinnert sich: In meinem Inneren gab es noch eine verborgene Welt. Was ich am Tage sah und hörte, das wurde dort verarbeitet. Von all diesen Dingen sagte ich jedoch niemandem je ein Wort. Trotz der tiefen Frömmigkeit ihrer Mutter hat Edith den jüdischen Glauben offensichtlich niemals verinnerlicht. Sie hatte vor allem die Äußerlichkeiten an ihm wahrgenommen. Und diese veräußerlichte Frömmigkeit hat sie mehr abgestoßen als für Gott geöffnet. Zum Glauben selbst war sie nicht vorgedrungen. Mit 14 Jahren bricht sie plötzlich für ein Jahr die Schule ab und lebt bei ihrer verheirateten Schwester Else in Hamburg. In dieser Zeit verhärtet sich ihre Ablehnung gegenüber der jüdisch-orthodoxen Religion ihres Elternhauses, und sie sagt den Glauben ab und trifft die Entscheidung, sich das Beten ganz bewusst und aus freiem Entschluss abzugewöhnen. Nach wiederaufgenommener und auch abgeschlossener Schule studiert Edith Stein von 1911 bis 1915 an den Universitäten Breslau und Göttingen Philosophie, Psychologie und Geschichte. Die Göttinger Zeit ist entscheidend für Ediths Leben. Nicht nur aufgrund der Begegnung mit dem Philosophieprofessor Edmund Husserl und seiner phänomenologischen Methode, sondern auch, weil sie dort Menschen kennenlernt, die ihr eine bis dahin völlig unbekannte Welt eröffnen: die Welt des Glaubens. Besonders die Begegnung mit Adolf Reinach hinterlässt tiefe Spuren in ihrem Inneren, wie sie selbst bekennt. Ich war nach dieser Begegnung sehr glücklich und von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Es war mir, als sei mir noch nie ein Mensch mit einer so reinen Herzensgüte entgegengekommen. Dass die nächsten Angehörigen und Freunde, die einen jahrelang kennen, einem Liebe erweisen, schien mir selbstverständlich. Aber hier lag etwas ganz anderes vor. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Aber auch Max Scheler war entscheidend für den allmählichen Wandel, der sich in ihr vollzog. Sie selbst berichtet darüber. Das war meine erste Berührung mit dieser bis dahin völlig unbekannten Welt. Sie führte mich noch nicht zum Glauben. Vorläufig ging ich noch nicht an eine systematische Beschäftigung mit den Glaubensfragen. Dazu war ich noch viel zu sehr von anderen Dingen ausgefüllt. Ich begnügte mich damit, Anregungen aus meiner Umgebung widerstandslos in mich aufzunehmen und wurde, fast ohne es zu merken, dadurch allmählich umgebildet. Allmählich öffnet sie die Tür ihres Herzens für Gott durch ihre Bereitschaft, alle Dinge vorurteilsfrei ins Auge zu fassen, wie es die phänomenologische Methode vorsieht. Inzwischen bricht der Erste Weltkrieg aus. Es ist Sommer 1914. Edith Stein erlebt dieses große Geschehen hellwach und will ihr Leben dem bedingungslos unterordnen. Nach abgeschlossenem Staatsexamen meldet sie sich 1915 beim Roten Kreuz für den Dienst in einem Lazarett. Aufgrund ihrer Offenheit und drängenden Suche nach Wahrheit dringen auch dort kleinste Ereignisse tief in ihre Seele ein. Sie berichtet über eine Begebenheit. Als ich die paar Habseligkeiten ordnete, fiel mir aus dem Notizbuch des Verstorbenen, ein Soldat, ein Zettelchen entgegen. Es stand ein Gebet um Erhaltung seines Lebens darauf, das ihm seine Frau mitgegeben hatte. Das ging mir durch und durch. Ich empfand jetzt, was dieser Todesfall menschlich zu bedeuten hatte. Nach einem Referendarjahr an einer Schule in Breslau folgt sie Edmund Husserl, der einen Ruf an die Universität Freiburg bekommen hatte, in den Westen Süddeutschlands. Unterwegs trifft Edith einen Göttinger Studienfreund, Hans Lips, der ihr von einigen jungen Phänomenologen erzählt, die konvertiert waren. Er fragt sie, ob auch sie dazu gehört. Sie antwortet: Nein, ich gehöre nicht dazu. Fast hätte sie gesagt: Leider nein. So schildert sie später das Gespräch. Die 1,5 Jahre bei Husserl werden eine schwere Zeit, denn Edith Stein bemerkt bald, dass es Husserl bei ihrer Arbeit mehr um Erfüllung persönlicher Vorstellungen als um sachliche Zusammenarbeit geht. In dieser Zeit schreibt sie an einen Studienfreund: Beten Sie für mich. Es ist ein erstes Zeugnis, dass Gebet ihr wieder etwas zu bedeuten beginnt. Im Jahr 1917 leuchtet für Edith Stein zum ersten Mal Christus auf, im Geheimnis des Kreuzes. Ein guter Studienfreund aus Göttingen, Adolf Reinach, fällt im Ersten Weltkrieg. Er hatte sich kurz zuvor zusammen mit seiner Frau Anne bekehrt und war zum evangelischen Glauben konvertiert. In dieser glaubensstarken Witwe, die, statt an dem tragischen Verlust ihres Mannes zu verzweifeln, aus dem Kreuz Christi Kraft und Zuversicht schöpfte, begegnet Edith Stein zum ersten Mal wirklich Christus. Sie schreibt darüber später: Es war meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach und Christus aufstrahlte. Christus im Geheimnis des Kreuzes. Nachdem Edith Stein Freiburg 1918 endgültig verlassen hat, verbringt sie einige Zeit in Göttingen und Breslau im Elternhaus, wo sie eine schwere innere Krise durchmacht. Sie kann die Fragen um ihr Leben und um Gott nicht mehr beiseite schieben. Im März 1921 bricht Edith von Breslau nach Göttingen auf und von dort nach Bergzabern in der Pfalz zu dem befreundeten Philosophen-Ehepaar Martius. Dort fällt ihr die Selbstbiografie der heiligen Teresa von Avila in die Hände. Edith Stein selbst schreibt darüber: Ich griff in das Bücherregal aufs Geratewohl und holte ein umfangreiches Buch hervor. Es trug den Titel Leben der heiligen Theresia von Avila, von ihr selbst geschrieben. Ich begann zu lesen, war sofort gefangen und hörte nicht mehr auf bis zum Ende. Als ich das Buch schloss, sagte ich mir: Das ist die Wahrheit. Die ganze Nacht hindurch hatte sie gelesen bis zum Aufgang der Sonne. In dieser Nacht hat sie die Wahrheit gefunden. Nicht die Wahrheit der Philosophie, sondern die Wahrheit in Person. Das liebende Du Gottes. Edith Stein hatte die Wahrheit gesucht und Gott gefunden. Am 1. Januar 1922 wird Edith Stein durch die Taufe in die katholische Kirche aufgenommen. Und am 2. Februar empfängt sie vom Speyerer Bischof Dr. Ludwig Sebastian die Firmung. In einem Brief an Roman in Garden versucht Edith, ihre Bekehrung und ihren Glaubensweg in Worte zu fassen und den gefundenen Glauben auch im Verhältnis zur Vernunft zu beleuchten. Ob Ihnen Bücher zu einem näheren Verständnis meines Weges verhelfen können, weiß ich nicht recht. Vielleicht lasse ich bei der Darstellung meines Weges das Intellektuelle zu schlecht wegkommen. In der jahrelangen Vorbereitungszeit hat es sicher stark mitgewirkt. Doch entscheidend war das reale Geschehen in mir. Hand in Hand mit dem konkreten Bild echten Christentums, entsprechenden Zeugnissen, wie in den Heiligen Augustinus, Franziskus oder Teresa. Wie aber soll ich Ihnen in ein paar Worten ein Bild jenes realen Geschehens schildern? Es ist eine unendliche Welt, die sich ganz neu auftut, wenn man anfängt, statt nach außen, nach innen zu leben. Doch ich will gern auf den Boden der Ratio, der Vernunft zurückkehren. Ganz habe ich ihren Gebrauch ja nicht verlernt. Und ich schätze sie sogar, ja, in ihren Grenzen, sehr viel höher als früher. Edith Stein erkannte die Wahrheit Jesu Christi, auch die Wahrheit über den Menschen und auch über seine Grenzen. Sie schreibt: Wenn der Verstand sein Äußerstes wagt, dann kommt er an seine eigenen Grenzen. Er zieht uns, um die höchste und letzte Wahrheit zu finden, und entdeckt, dass all unser Wissen Stückwerk ist. Dann zerbricht der Stolz und nun sehen wir ein Doppeltes. Entweder er schlägt um in Verzweiflung oder aber er beugt sich in Ehrfurcht vor der unerforschlichen Wahrheit und empfängt demütig im Glauben, was durch die natürliche Verstandestätigkeit sich nicht erobern kann. Dann bekommt der Intellektuelle im Licht der ewigen Wahrheit die rechte Einstellung zu seinem eigenen Verstand. Die Wahrheit erkennen schließt für Edith Stein auch mit ein, in Wahrheit zu leben. Das heißt einerseits, in Wahrhaftigkeit vor Gott und vor den Mitmenschen zu leben und andererseits in Demut und Aufrichtigkeit die eigene Begrenztheit angesichts des Geheimnisses Gottes zu erkennen und auch anzuerkennen. Darin sieht sie jedoch keine Begrenzung der menschlichen Freiheit und Selbstbestimmung, sondern den Weg, der den Menschen dazu führt, das zu werden, wozu er bestimmt ist, heilig zu werden. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Diesen Satz Jesu macht sich Edith Stein auf ihrem zukünftigen Weg mit Gott zu eigen. Edith ist nach ihrer Konversion zunächst der Überzeugung, dass das neue Leben, in das sie hineingetauft worden ist, größtmögliche Trennung von allem Irdischen verlange. Allmählich wächst sie aber tiefer in Christus hinein und versteht, dass sie wie er zu den Menschen gesandt ist, dass sie berufen ist, Christus selbst, der Weg, die Wahrheit und das Leben, in die Welt hineinzutragen. Sie schreibt: Ich bin nur ein Werkzeug des Herrn. Wer zu mir kommt, den möchte ich zu ihm führen. Und wo ich merke, dass es nicht darum geht, sondern dass das Interesse meiner Person gilt, da kann ich als Werkzeug nicht dienen. Und muss den Herrn bitten, dass er auf anderen Wegen helfen möchte. Er ist ja niemals nur auf den einen angewiesen. In der Stelle als Lehrerin am pädagogischen Seminar der Dominikanerinnen in Speyer, die sie einige Monate nach ihrer Taufe angenommen hat, erobert sie die Herzen der Schülerinnen allein aufgrund der Authentizität und Wahrhaftigkeit, die sie in Edith sehen. Edith Stein will ihren Schülerinnen nicht nur Kenntnisse vermitteln, die der Lehrplan vorsieht, sondern eine ganzheitliche Bildung, die den ganzen Menschen in den Blick nimmt. In allen ihren Tätigkeiten und Aufgabenfeldern versucht sie, Wissenschaft und Glaube miteinander zu verbinden. Sie hat sich für die Erziehung der jungen Mädchen eine Doppelaufgabe gestellt. Die ihr Anvertrauten sollten die Kraft bekommen, ihr Leben aus dem Geist Christi zu gestalten. Andererseits sollen sie auch die Aufgaben kennenlernen, die ihnen später in Beruf und Ehe gestellt wurden. Sie wollte reife Persönlichkeiten heranbilden, die reflexiv, wahrhaftig und authentisch sind. So vermittelt sie den anderen das, wovon sie selbst zutiefst überzeugt ist und was sie versucht zu leben: Demut und Wahrhaftigkeit. Sie schreibt darüber: Wer die Grenzen des Verstands erkannt hat, der wird niemandem mehr von oben herab begegnen. Er wird jene schlichte und natürliche Menschlichkeit haben, die ungeheuchelte, tiefe Bescheidenheit, die unbefangen und ungehindert durch alle Schranken hindurchgeht. Er wird seinen Verstand brauchen wie der Schreiner Hand und Hobel. Und wenn er anderen mit seiner Arbeit nützen kann, so wird er gern dazu bereit sein. Für eine solch wahrhaftige und aufrichtige Haltung bedarf es jedoch nach Edith Stein einer großen Reife, die nicht nur eine Erziehung des Verstandes, sondern vor allem auch des Willens und des Herzens einschließt. Sie schreibt darüber: Bildung ist nicht ein äußerer Wissensbesitz, sondern die Gestalt, die die menschliche Persönlichkeit unter der Einwirkung mannigfacher formender Kräfte annimmt. Und diese formenden seelischen Kräfte fasst Edith Stein: Sinne, Gedächtnis, Fantasie, Verstand, Herz und den Willen. Und sie werden ausgebildet, wenn man sie in der ihnen gemäßen Weise betätigt und übt. Nach 8 Jahren der Schultätigkeit in Speyer erhält Edith 1932 die Möglichkeit, diese Gedanken zu Pädagogik und der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Erziehung des Menschen in einer Dozentenstelle am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster zu vertiefen. Hier tritt jedoch zugleich das Kreuz Christi stärker in ihren Lebensweg ein, der ihren ganzen Lebensweg neben der brennenden Suche nach der Wahrheit erhält. Sie verliert diesen Lehrauftrag nach der Machtergreifung Hitlers 1933 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft. Die letzte und entscheidende Konsequenz aus der gefundenen Wahrheit leuchtet Edith Stein in der Nachfolge des Gekreuzigten auf. Ihr eigener Lebens- und Kreuzweg ist zu innerst mit dem Schicksal des jüdischen Volkes verbunden. Kurz nach ihrer Bekehrung schon bekennt sie, dass sie sich erst nach ihrer Rückkehr zu Gott wieder jüdisch fühlte. Sie ist sich stets dessen bewusst, nicht nur geistig, sondern auch blutmäßig zu Christus zu gehören. In einem Gebet bekennt sie dem Heiland, dass sie darum wisse, dass es sein Kreuz sei, das jetzt auf das jüdische Volk gelegt würde. Und alle, die das verstünden, müssten es im Namen aller bereitwillig auf sich nehmen. Ich wollte das tun. Er sollte mir nur zeigen, wie. Zugleich aber erhält sie die innere Gewissheit, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Je häufiger die Hakenkreuze auf den Straßen zu sehen waren, umso höher richtete sich das Kreuz Jesu Christi in ihrem Leben auf. Sie will sich für ihr jüdisches Volk aufopfern, sich Gott als reine Opfergabe darbringen. Schon lange hat sich Edith Stein mit der heiligen Teresa von Avila beschäftigt, die so entscheidend für ihre Bekehrung gewesen war. Jetzt scheint für sie die Stunde gekommen, sich selbst für den Weg Teresas zu entscheiden und in den Karmel einzutreten. Der Eintritt in den Kölner Karmel 1933 bedeutet für sie jedoch keine Flucht aus der Welt oder aus der Verantwortung, sondern ein umso entschiedeneres Eintreten in die Kreuzesnachfolge Christi. Bei ihrem ersten Gespräch mit der dortigen Priorin sagt sie: Nicht die menschliche Tätigkeit kann uns helfen, sondern das Leiden Christi. Daran Anteil zu haben, ist mein Verlangen. Denn sie weiß, eine Scientia Crucis, eine Kreuzeswissenschaft, kann man nur gewinnen, wenn man das Kreuz gründlich zu spüren bekommt. Davon war ich vom ersten Augenblick an überzeugt und habe von Herzen gesagt: Ave Cruz, Spes Unica, sei gegrüßt, Kreuz, einzige Hoffnung. Bei ihrer Einkleidung äußert sie daher keinen anderen Wunsch, als im Orden vom Kreuz genannt zu werden. Als Schwester Theresia Benedicta a Cruce, als vom Kreuz Gesegnete, so die Bedeutung ihres Namens, weiß sie, dass sie dem Herrn im Zeichen des Kreuzes vermählt war. am Tag ihrer ersten Profess, war ihr nach ihren eigenen Worten zumute, wie der Braut des Lammes. Sie ist davon überzeugt, dass ihr himmlischer Bräutigam sie tief in das Geheimnis des Kreuzes hineinführen werde. Und auf das Andachtsbildchen zu ihrer ewigen Profess lässt sie das Wort des heiligen Johannes vom Kreuz drucken. Mein einziger Beruf ist fortan nur mehr lieben. In Wahrheit leben ist für Theresia Benedicta Acruze gleichbedeutend mit in Wahrheit lieben in der Kreuzesnachfolge. Johannes Paul II. Hat auf diesen Zusammenhang von Liebe und Wahrheit bei ihrer Heiligsprechung im Oktober 1998 hingewiesen. Theresia Benedicta Acruze hat tief erkannt und gelebt, dass die Liebe Christi und die Freiheit des Menschen ineinander greifen. Denn auch Liebe und Wahrheit gehören innerlich zusammen. Die Suche nach Wahrheit und deren Vermittlung in Liebe sind für sie kein Gegensatz. In unseren Tagen wird Wahrheit vielfach mit Mehrheit verwechselt. Zudem ist die Überzeugung verbreitet, in bestimmten Fällen Wahrheit und Liebe gegeneinander ausspielen zu müssen. Aber Wahrheit und Liebe sind aufeinander angewiesen. Schwester Theresia Benedicta ist dafür eine Zeugin. Von keinem ließ sich die Märtyrin aus Liebe, die ihr Leben für ihre Freunde hingab, in der Liebe übertreffen. Zugleich aber hat sie um die Wahrheit gerungen, von der sie schreibt. Kein geistiges Werk kommt je ohne schwere Wehen zur Welt. Es will auch immer den ganzen Menschen in Anspruch nehmen. Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz sagt uns allen: Akzeptiert nichts als Wahrheit, was ohne Liebe ist, aber akzeptiert auch nichts als Liebe, was ohne Wahrheit ist. Eines ohne das andere wird zur Lüge, die zerstört. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde. Wer wirklich liebt, der bleibt auch vor dem Leiden nicht stehen. Etwa ein halbes Jahr nach ihrer ewigen Gelübdeablegung muss Schwester Theresia Benedicta aufgrund der immer gravierenderen Judenverfolgung den Kölner Karmel verlassen und flieht in ein Karmel in den Niederlanden. Das Geheimnis des Kreuzes hat allmählich ihr ganzes Leben umfasst und wird auch ihre höchste Hingabe abverlangen. Als am Kreuz Vermählte hat sie in dieser Zeit nicht nur tiefgreifende Seiten über die Kreuzeswissenschaft verfasst, sondern ist die Schule des Kreuzes zu Ende gegangen. Noch wenige Tage vor ihrem Abtransport nach Auschwitz hat sie die Frage nach einer möglichen Rettung mit den Worten abgewehrt: Tun Sie das nicht? Warum soll ich eine Ausnahme erfahren? Ist dies nicht gerade Gerechtigkeit, dass ich keinen Vorteil aus meiner Taufe ziehen kann? Wenn ich nicht das Los meiner Schwestern und Brüder teilen darf, ist mein Leben wie zerstört. Am 2. August 1942 wird sie zusammen mit ihrer Schwester Rosa in ein Sammellager deportiert und von dort aus nach Auschwitz gebracht, wo sich ihre Spuren verlieren. Die heilige Edith Stein lebte jedoch nicht nur aus der erkannten Wahrheit bis zur radikalen Konsequenz der Kreuzesnachfolge, sondern sie hoffte und glaubte auch aus der Wahrheit heraus, die sie auch in engem Zusammenhang mit der Barmherzigkeit Gottes sah. Sie lebte aus der Hoffnung und aus dem Glauben an die erlösende Kraft des Kreuzes im Lichte der Auferstehung. An Ostern, im Werk der Erlösung, sind sich Wahrheit und Barmherzigkeit begegnet. Lassen wir sie selbst noch einmal zu Worte kommen und diese von Hoffnung und Glaube erfüllten Gedanken in unserem eigenen Leben fruchtbar werden. Wahrheit und Barmherzigkeit sind eins in Gott. Die Entsetzlichkeit der Sünde und die Macht der Finsternis sind offenbar geworden im Leiden und Sterben Jesu. Barmherzigkeit ist es, dass wir nicht zugrunde gehen, sondern durch seine Wunden geheilt werden. Wenn wir wahrhaftig sind, die Augen nicht schließen vor unseren eigenen Sünden und Fehlern, sondern sie sehen und offen bekennen, und wenn wir wahrhaft glauben an die Barmherzigkeit, dann kommt sie uns entgegen und befreit uns. Und barmherzig sind wir auch anderen gegenüber, wenn wir wahr sind. Aber wir sind nur wahrhaft wahr, wenn wir in Barmherzigkeit wahr sind. Wenn nur reine Liebe uns treibt, wenn wir darauf Rücksicht nehmen, was der andere tragen kann. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Daran erinnert uns auch heute das Herz-Jesu-Fest. Da auch Edith sich ihrer eigenen Schwachheit bewusst war, wandte sie sich häufig an die Gottesmutter und vertraute sich ihr an. Schließen wir diese Gedanken mit einem Gebet der Heiligen an die Mutter Gottes, und vertrauen wir uns ihrer mächtigen Fürsprache an. Ich danke dir, dass du mich berufen hast, ehe ich noch wusste, dass der Ruf von dir kommt. Ich weiß nicht, was du mit mir vorhast, aber ich betrachte es als eine große, unverdiente Gnade, dass du mich als dein Werkzeug erwählt hast. Ich möchte mich wie ein gefügiges Werkzeug ganz in deine Hände geben. Ich vertraue auf dich, dass du das stumpfe Werkzeug tauglich machen wirst, o weiseste, gütige, mächtige Jungfrau. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend an diesem Herz-Jesu-Fest.